Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Der Dominik Feusi ist jetzt gerade direkt gekommen vom politischen Escher-Mittwoch im Entlebuch. Traditionellen Anlass von der Mitte, von der CVP früher. Entlebuch war immer eine interessante Gegend gewesen, natürlich für die CVP. Jetzt, was sind die ersten Eindrücke und wann ist es überhaupt gegangen? Genau?
Ja, die 10. Ausgabe von dem politischen Aschermittwoch im Entlebuch da in Schüpfen, wie man sagt. Ich habe moderiert das Podium, ob die Rahmenverträge Weiterentwicklung oder Ausverkauf der Schweiz sind. Und das ist interessant gewesen, weil, ja, es sind immer interessante Leute da, aber jetzt besonders der Gerhard Pfister, Mitte-Präsident, hat referiert und ist auf dem Podium gewesen. Der Daniel Lampard, Chefökonom vom Gewerkschaftsbund. Und der Marco Sieber, Aushängeschild von der Kompass Europa und auch Mitglied im Initiativkomitee von der Kompass Initiative, wo sicherstellen, dass das Ständemehr dann gilt, wenn wir dann irgendwann mal über die Verträge abstimmen.
Gut, jetzt ist natürlich, wir sind am meisten natürlich interessiert beim Gerhard Pfister, weil der Gerhard Pfister ist abtretender Parteipräsident, der ist bald wieder frei, sagen, was er wirklich denkt oder was er will. Wie hat er die Gratwanderung heute gemeistert?
Ja, wie immer eloquent und gleichzeitig doch habe ich ein paar Sachen gehört, die ich jetzt, ich müsste es noch nachher kontrollieren, aber ich glaube, so deutlich noch nie gehört habe. Zum Beispiel die Frage vom Ständemehr. Er hat zwar selbstverständlich nicht bestätigt, dass er die 10. Stimme war, die dagegen war, dass man dem Bundesrat empfiehlt, Ständemehr nicht zu berücksichtigen. Aber er hat klar gesagt, dass er der Meinung ist, dass da Volk und Stände darüber abstimmen müssen.
Was natürlich ein Rückschlag ist für die Euro-Turbos, aber die sind vielleicht jetzt eben froh, dass der Gerhard Pfister nicht mehr lange Präsident ist von der Mitte. In der Mitte selber sind die Meinungen noch nicht ganz gemacht, aber ich würde jetzt eben behaupten, ich weiß nicht, wie du einschätzt, ich würde jetzt eben sagen, die Hälfte, ja, wenn nicht mehr als die Hälfte wollen, dass Stände mehr eine Rolle spielt, weil letztlich kann sich die Mitte und gerade vor allem mit diesen Ständeräten und mit dieser Hochburg, die sie haben im Ständerat, eigentlich nicht leisten, zu sagen, Stände mehr interessiert uns nicht.
Das glaube ich auch. Der Gerhard Pfister hat auf eine entsprechende Frage gesagt. Er hat das Gefühl, also die Debatte laufe ich noch zuerst, er hat das Gefühl, es sei ein Drittel, wo klar dafür sei, ein Drittel klar dagegen und ein Drittel, wo sich's noch überlege. Das ist so die klassische Antwort. Interessant ist vielleicht noch gewesen, also wir sind, ich meine, bei dem Thema, es gibt so ein die Metaebene, die dynamische Rechtsübernahme, Streitbeilegung und so weiter. Wir sind aber auch in Detail gegangen. Und das Verrückte ist schon, also sowohl bei der Spesenregelung, wie auch bei der Frage von der Zuwanderung, also von der Regulierung von der Zuwanderungsmöglichkeit, hat der Gerhard Pfister gesagt, ja, man soll einfach machen, was man will. Also man soll also bei der Spesenregelung ins Schweizer Gesetz hineinschreiben, dass in der Schweiz Schweizer Spesen gelten, das wäre ein Bruch, gemäss Daniel Lampard, aber das wissen alle, ein Bruch von EU-Recht. Und auch bei der Schutzklausel findet er auch, man soll auf Verfassungsebene schreiben, dass die Schweiz eben kann, die Kantone, die Regionen für gewisse Branchen können, Kontingente einführen. Das wäre auch ein Bruch von diesen Verträgen. Also ich habe das nicht noch verrückt gefunden. Also bei zwei wichtigen Themen sagt man einfach, ja, die Verhandlungen haben nicht das gebracht, was wir wollen. Und jetzt tun wir halt einfach, schon bevor wir den Vertrag unterzeichnet haben, sagen, dass wir ihn eigentlich dann nicht einhalten. Finde ich noch verrückt.
Wobei es heisst eben auch im Prinzip, dass der Gerhard Pfister die Verträge sowieso ablehnt. Also, es tut mir, oder? Also, ich meine, du kannst ja nicht ernsthaft die Verträge gut finden und vertreten, wenn jetzt schon der Meinung bist, dort und dort und dort tun wir es dann brechen. Weil das Hauptproblem, haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber wir sagen es immer wieder, weil das ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Das Hauptproblem ist immer noch ein Demokratieproblem. Es ist eine Pandora-Box, wo die EU einseitig kann unsere Gesetze, die den Binnenmarkt betreffen, verändern. Was da alles darunter fällt, das können sie auch noch selber bestimmen. Und dann natürlich kann man sagen, ja, wir tun dann immer EU-Recht brechen und brechen und brechen. Aber wir sind nicht Sizilianer. Wir sind auch nicht Sarden. wir sind auch nicht Griechen und das wissen alle. Die Schweizer halten sich nachher sklavisch an das Gesetz, sklavisch an Sachen, die sie unterschrieben haben, dass es völlig unrealistisch ist, dass wir uns diesen Spielraum nehmen würden. Das stimmt einfach nicht. Das wollte man noch sehen, dass die Schweiz einfach sagt, ja, wir tun jetzt eine Schutzklausel einführen gegen die Verträge. Wir haben uns nicht einmal getraut, Ventilklauseln anzurufen, wo eindeutig unser Recht ist, wo eindeutig im Abkommen steht. Aber da hat sich der Bundesrat schon selber zuerst lieber selber umgebracht, weil er Angst gehabt hat vor dem Tod. Also es ist meiner Meinung nach eine sehr unehrliche Position und finde ich auch nicht eine, die Sinn macht.
Ein dritter Vorschlag war auch noch von Gerhard Pfister. Er hat, es kommen da Leute raus, weil der Anlass fertig ist. Ein dritter Vorschlag, wir sollen ins Schweizer Gesetz hineinschreiben, jetzt musst du zuhören, dass die EU verpflichtet sich, bevor wir dann über die Rechtsübernahme abstimmen, zum Beispiel in einem Referendum, dass die EU verpflichtet ist, uns den Preis, also die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen, schönes Wort für Sanktionen, dass die EU verpflichtet ist, uns das zu sagen. Das Preisschild müssen die EU uns sagen. Und ich habe dann nachher gefragt, ja, aber was ist denn, wenn die EU sich nicht haltet? Ja, dann soll die Schweiz einfach den Vertrag ablehnen. Also, du siehst, wir sind da in einer zwar sehr detaillierte technische Debatte, aber schon in so komischen Nebengleis und das Prinzip Hoffnung oder das Prinzip, ich sage dann Public Relations oder so Zeug, ist ja nur Public Relations, um dann das ganze Paket durchzubringen.
Ja genau, und vor allem einfach, die Leute kommen ja langsam dann gar nicht mehr raus. Das ist ja auch noch das Ziel. Das ist ganz wichtig. Man muss einfach total die Leute verwirren, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich das Wichtige, sondern man sagt dann einfach bilaterale drei, wir müssen jetzt das weiterführen, das ist ja alles gut gewesen und dann müssen wir nicht mehr über die Einzelheiten diskutieren und über das Grundsätzliche sowieso nicht. Meiner Meinung nach sehr eine unehrliche Position, aber naja, es zeigt ja auch, dass sie wahnsinnig Mühe haben, wirklich mit starken Argumenten zu kommen. Und ich glaube jetzt vor allem der Gerhard Pfister, der eben, immer jetzt schon ein paar Mal gesagt, selber gar nicht daran glaubt, dass das gute Verträge sind.
Vielleicht noch Daniel Lampard, Chefökonom vom Gewerkschaftsbund, sehr wichtige Person, auch beteiligt an diesen Verhandlungen, die es gibt, eben zwischen den Sozialpartnern, was man jetzt da noch rausholt. Bis am 21. März, hat er heute gesagt, werde ich da verhandelt, nachher sind fertig. Gewerkschaften haben ja schon einiges erreicht, aber das reicht ihnen nicht. Er hat auf die Frage, ob sie pokern, hat er zwar nicht Ja gesagt, aber nachher gesagt, ja, wir müssen halt hart verhandeln, das ist nichts anderes als pokern. Interessant ist aber gewesen, also er hat klar gesagt, die Schweiz ist halt ein Sonderfall, sowohl politisch wie auch ökonomisch. Und er hat zur Schutzklausel-Diskussion gesagt, also die Schutzklausel, das sei, Zitat, eine Illusion. Ich glaube, auf den Gewerkschaften ist man ein bisschen ehrlicher als bei gewissen Politikern.
Genau, aber hast du für einen Eindruck gehabt? Hast du das Gefühl, die Gewerkschaften werden sich so können durchsetzen? Kommen sie alles über, was sie wollen? Werden sie zustimmen? Mein Eindruck ist ja, eigentlich haben sie schon selber entschieden, wir müssen praktisch zustimmen und holen jetzt einfach alles noch raus. Oder was ist dein Eindruck?
Ich habe schon das Gefühl, am Schluss, also insbesondere auch, weil er beim Ständemehr klar der Meinung ist, das braucht es nicht und so, auch weil er kein Problem mit der Streitbeilegung, habe ich schon das Gefühl, das wird am Schluss, werden Gewerkschaften Ja sagen. Das muss man auch den Arbeitgeber oder den Wirtschaftsverbänden, die jetzt noch verhandelt, sagen. Ich glaube, sie sollten eben auch pokern. Sie sollten genauso pokern wie der Gewerkschaftsbund. Interessant ist dort gewesen, dass der Gerhard Pfister dann schon klar gesagt hat, oder? Es geht nicht an, dass man den liberalen Arbeitsmarkt jetzt auf dem Altar von irgendwelchen EU-Verträgen opfert. Ja, hoffe ich. Wobei auch dort bin ich dann nicht sicher, welches Drittel von der Mitte im Parlament denn das wirklich durchzieht.
Ja, und bis jetzt habe ich nichts gehört, wobei wir sind nicht so gut informiert. Ich habe nichts gehört, dass die Arbeitgeber irgendwelche Sachen total von Anfang an ausgeschlossen haben. Sie haben es schon ausgeschlossen, aber wir wissen nicht, ob sie in den Verhandlungen was für Konzessionen es wirklich gemacht haben oder nicht. Es gibt da Leute, der Euroturbo, Fabian Schäfer von der Zürich Zeitung, schreibt ja die ganze Zeit, wie Gewerkschaften alles richtig machen und immer schön machen. Also dort ist der Druck klar. Ob die Arbeitgeber dann wirklich den Mut haben, eben zu sagen, nein, jetzt ist es fertig. Wir wissen es nicht. Schaut, meiner Meinung nach völlig klar, aber eben, es sind Verträge, die man grundsätzlich muss ablehnen. Wir können nicht unsere Demokratie einfach nach Brüssel verlagern. Besser gesagt, es ist gar nicht ein Verlagern. Es ist ein Ruinieren von unserer Demokratie, wenn wir das machen würden. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, gehen wir zum natürlich Hauptthema jetzt langsam. Es wird mittlerweile jetzt spannend, oder? Schon in einer Woche wird der neue Bundesrat, der Nachfolger von der Viola Amherd, gewählt. Zwei Kandidaten, andere Kandidaten sind gar nicht mehr im Gespräch. Man hat da irgendwie noch von Wilden ab und zu noch ein bisschen geredet, aber da ist gar nichts, kann man nicht vorstellen, dass da irgendetwas passieren würde. Aber vielleicht sind wir da, oder bin ich da zu fantasielos. Aber hast du jetzt an dem Podium, Gerrit Pfister ist auch dort gewesen, der ewige noch oder wieder Bundesrat, hast du irgendetwas gehört, wo man darauf deuten kann, wer da jetzt Rennen macht?
Da in Schüpfheim habe ich nichts gehört. Gerhard Pfister ist wahnsinnig diskret bei dieser Frage. Sehr professionell, könnte man es anders mit schöneren Worten ausdrücken. Ich bin aber heute Morgen natürlich im Parlament gewesen, habe auch ein Glas Weisswein getrunken, das gehört ein bisschen dazu.
Und so früh am Morgen, so früh am Morgen, das zeigt ja, was unsere Politiker so für ein Verhalten haben.
Es ist also halb, nein, es ist gerade Viertel ab 10 gewesen, ja. Aber gut, und es ist ja im Parlament heute ist es um Bargeldinitiativen gegangen, am Nachmittag um die Erbschaftssteuerinitiative. Die Debatten, das ist immer das ist Kategorie 1, da kann jeder reden, solange er will.
Und das ist, da musst du schon betrinken vorher, das ist klar, ja.
Genau, das ist exakt so. Und es ist auch so, dann geht es sehr lang und es bringt ja nichts. Also das ist dann auch wirklich, also man kann sagen, je tiefer die Kategorie vom Geschäft, desto höher ist der Alkoholkonsum in der Galerie deshalb. Aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe mich bestätigt gefühlt. Mein Memo letzten Freitag habe ich auch ein bisschen rausgehauen. Der Martin Pfister wird sich auch sogar behauptet, ich wüsste das Resultat, was komplett falsch ist. 130 zu 116, sage ich voraus. Und ich bin heute Morgen eigentlich eher noch der Meinung, es könnte sogar noch deutlicher werden. Und zwar einfach, weil in diesen Hearings, der Markus Ritter ist ja so, wie er ist. Wir haben ihn bei Bern einfach erlebt. Zupackend, stark und so. Aber du weißt, wie das ankommt bei diesen 246, nicht unbedingt so wahnsinnig gut, weil man von solchen Leuten eben auch ein bisschen Angst
hat. Genau, aber es ist meiner Meinung nach natürlich ein Fehler. Grundsätzlich brauchen wir jetzt einfach einen starken Chef. Martin Pfister kann ich nicht beurteilen, Markus Ritter kann ich besser beurteilen und vor allem objektiv habe ich gestern schon gesagt, er ist ein alter Fuchs. Er kennt sich aus in Bern. Der Martin Pfister wird zuerst als Lehrling kommen. Es ist zwar noch lustig, wie jetzt überall geschrieben wird. Ich glaube, in der Zürcher Zeitung ist das heute gewesen. Ja, er lerne so wahnsinnig schnell. So eine schnelle Steilkurve, steile Lernkurven und so weiter. Ha, ha, ha. Ein Netzwerk kannst du nicht in 2 Stunden aufbauen. Das geht nicht. In der Personalpolitik hast du nicht die Möglichkeit, dass du innerhalb von 3 Sekunden herausfindest, wer ist alles auf dem Markt, wer ist alles gut, wer kommt raus. Deshalb haben wir ja noch eine andere Idee, Generalsekretariat. Was meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ist, ist, dass der Martin Pfister nachher Gianna Luzio zur Generalsekretärin macht. Das ist die Generalsekretärin von der Mitte, die jetzt unter relativ dubiosen Umständen jetzt auch aufgehört hat mit dem Gerrit Pfister zusammen. Wäre noch ironisch, weil man hat ja immer noch gesagt, denen zwei, dass sie gern würden, eben er Bundesrat und sie Generalsekretärin von ihm dann werden. Ja, wer weiss, Gianna Luzio wird vielleicht dann Generalsekretärin von Martin Pfister.
Also das Gerücht gibt es in Bern und es ist bekannt schon seit langem, dass das ihr grosser Traum auch ist, ihre Karriere sozusagen vom Generalsekretär ab von der Mitte fortsetzt als Generalsekretärin in einem Departement. Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es so eine Absprache gibt, aber eine Möglichkeit gibt es. Gibt sicher ein Leidenstück weit auf der Hand, weil eben, ich meine, der Martin Pfister wird schnell Leute brauchen, wo den Laden gut kennen. Wobei ich dann auch muss sagen, da gibt es schon Leute, die vielleicht in einer Amtsdirektorenposition gewesen sind. Oder sie ist ja einfach im Generalsekretariat von Alain Berset gewesen, irgendwo. Es gibt dann schon noch Leute, die vielleicht mehr Erfahrung haben noch als sie. Aber wir könnten das ja, wenn wir vielleicht den Zuhörern auch noch sagen, morgen ist der Martin Pfister bei Bern einfach zu Gast. Das können wir ja dann fragen, ob er schon die erste Personalentscheid schon so ein bisschen
angeschaut hat. Ja, auch noch ironisch, weil Frauen von der Mitte, würde ich jetzt unterstellen, die wählen wahrscheinlich eher Martin Pfister. Und das sind die gleichen Frauen, die alles gemacht haben, dass Gianna Lucio nicht mehr tragbar ist und dass der Gary Pfister, ihren Chef, gerade auch noch nicht einmal Bundesrat geworden ist. Also das war so eine Vernichtungspolitik, die da gelaufen ist von Seiten der Mitte-Frauen, dass es eigentlich noch fast eine ausgleichende Gerechtigkeit wäre, wenn sie nachher die gleiche Generalsekretärin, die sie so bekämpft haben, wieder im Generalsekretariat von einem Departement würden wiederfinden. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Weltpolitik, State of the Union war gestern gewesen. Donald Trump, seine erste State of the Union während der zweiten Amtszeit. Der hat natürlich schon vorher ein paar gehalten. Und ich habe gelesen, der Telegraph, ich habe zum Teil geschaut, nicht alles geschaut, aber der Mann explodiert von Selbstbewusstsein. Das ist unglaublich. Und wie die Demokraten eigentlich, ja, also schon nur noch also es tut einem fast leid, wie die, also ja. Wirklich, die sind ja völlig vernichtet. Das ist nicht normal. Einer von ihnen ist noch rausgewiesen worden und der Mann, der Al Green, hat nicht so gewirkt, wie jemand, der da Kämpfer ist, sondern eher wie ein alter Mann, der völlig verwirrt ist und nicht mehr weiss, ob er jetzt auf dem Pausenplatz ist oder ob er im Kongress ist. Also es ist ein ganz interessantes Spektakel gewesen. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Rede?
Ich habe nicht wahnsinnig viel Neues rausgezogen. Ich glaube, wir müssen einfach lernen, und das fällt wahnsinnig vielen, nicht nur den Demokraten in den USA, auch vielen Journalisten und auch vielen Leuten da schwer. Der Mann, der Donald Trump, der hat jetzt ein Mandat und er ordnet dem alles unter. Alles. Und wenn er redet immer zu seinen Leuten, zu diesen 77, irgendetwas Millionen. Er redet nie. Er redet nicht zu den Journalisten. Er redet nicht zu seinen Gegnern. Er redet nicht zu der Ursula von der Leyen oder zum Olaf Scholz oder zum Herrn Zelensky. Es geht ihm immer um die, die ihn gewählt haben. Das hat es in der, ja, das ist, jetzt kann man sagen, das ist ein Populist, ja. Aber es ist eben, Vox Populi, es sind die Leute, die ihn gewählt haben. Er nimmt das ernster als ganz, ganz viele andere Politiker. Und wenn man mal, ich glaube, ich habe auch nicht die ganze Rede gehört, aber wenn man sich so anlässt und überlegt, was geht in einem amerikanischen Kopf vor, der ihn gewählt hat, ja, dann ist er zufrieden. Die Leute kommen über, was sie dafür gestimmt haben. Das ist, um das geht in dieser Rede. Das ist der State of the Union nach Donald Trump, das sind seine Art auch. Und die ganzen Sachen, die in den letzten 14 Tagen gelaufen sind diesbezüglich, es ist immer darum gegangen zu machen, was sein Auftrag ist. So etwas hat man, glaube ich, in den USA nicht gesehen und wir werden uns an das müssen gewöhnen.
Ja, und ich meine, es ist natürlich das, was die Linken sowieso immer machen. Also das ist auch bei uns so. Ich meine, ich habe noch nie gehört, dass Matthias Meyer sich an mich wendet. Sondern sie wendet sich immer an ihre Wähler, an ihre linken Wähler oder an den Cedric Wermuth, der redet nicht mit mir, sondern der redet mit seinen Wählern. Das ist bei den Linken völlig normal. Ist nämlich auch richtig, wenn man muss die Leute mobilisieren in der Politik, wo man kann mobilisieren. Und es geht eigentlich nicht darum, dass man die Leute probiert zu überzeugen, wo man weiss, die sind sowieso gegen einen. Also die Demokraten, die werden jetzt nicht überzeugt durch eine gute Rede. Sie werden dann nicht versöhnt. Das wird er sowieso nicht. Muss er jetzt auch nicht. Hat er nicht nötig. Er muss ja nur versöhnlich sein, wenn er einen Kompromiss möchte machen mit denen. Aber das ist ja in einer State of the Union erstens sowieso nicht das Ziel. Und zweitens hat er ja überall jetzt Mehrheit. Und ich meine, wir haben es jetzt erlebt, die ersten paar Wochen, die sind ja so überwältigend. Das ist ja unglaublich, wie schnell, dass er alles das probiert umzusetzen, wo er versprochen hat. Und das ist vielleicht auch ein bisschen irritierend, dass da ein Politiker da ist, der einfach macht, was er gesagt hat. Das hat man ja jetzt bei der Ukraine eigentlich, muss ich auch ehrlich sein, auch selbstkritisch, immer das Gefühl gehabt, ja, wenn er dann nachher dann im Amt ist, sieht er dann gewisse Sachen anders. Nein, er hat immer gesagt, er will den Krieg um jeden Preis beenden und jetzt probiert er es, jetzt macht er es. Ob er es kann, ist eine andere Frage. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall klar, das ist einer von den ersten Politikern seit längerer Zeit, der einfach das macht, was er gesagt hat. Und wir sind schon so zynisch geworden, dass wir eigentlich total irritiert sind, dass jetzt da einer nicht die ganze Zeit gelogen hat. Vor allem einer, wo man ja immer unterstellt hat, durch die ganze Zeit lügen, wo sie ja eigentlich meistens nur ein Bluff ist und Übertreibung und Überziehen. Das weiss man langsam, dass er einfach immer alles, es ist immer alles fantastic bei ihm. Das ist ja logisch, aber wer die Amerikaner kennt, weiss auch, dass das ziemlich normal ist. Stellt euch mal bewerten. bewerben in Amerika. Also, ich glaube, schon mal erzählt, ich habe mich ja beworben in Amerika, wo ich dann ans College gegangen bin und so weiter. Und das ist völlig normal. Da muss man jedes Mal übertreiben. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute noch die Bewerbungsschreiben von mir lese, da werde ich rot vor Scham, was ich mir da alles zutraut habe und wie ich eben, ich meine, also man hat das Gefühl, das ist ein Nobelpreisträger aus den Alpen, wo da kommt. Das ist ein wahnsinniger Kopf und so weiter. Und die Amerikaner wissen das. Die Amerikaner tun selber noch einen Discount machen und wissen, ja eben, es geht nicht um das, was man einfach so ein bisschen sagt, sondern eigentlich geht es darum, dass man sich gut verkauft. Jetzt.
Das ist ein riesiger Kontrast, oder, zum Friedrich Merz, der vor der Wahl gesagt hat, ja, die Schuldenbremse, die dürfen wir einhalten, die ist sinnvoll, die ist wichtig. Und jetzt, er ist nicht einmal im Amt und er gibt schon 500 Milliarden Sondervermögen aus, weil es jetzt halt einfach alles anders ist und ganz dringend nicht.
Das ist wirklich, aber du hast völlig recht, das ist völlig krass, oder? Ich meine, er hat jetzt vor der Wahl, und ich meine, die Koalition ist ja wegen der Schuldenbremse gebrochen. Die FDP ist aus der Regierung raus wegen dem Thema. Und jetzt kommt der Friedrich Merz. Und Gott sei Dank gibt es den Donald Trump für den Friedrich Merz, weil jetzt hat er nämlich einen guten Grund, obwohl er die ganze Zeit blöd redet über den Donald Trump, was meiner Meinung nach ganz dumm ist für einen deutschen Bundeskanzler, führt mich zum Gedanken, dass der Mann nicht lange überlebt im Amt, wenn der so weitermacht. Das ist einfach so naiv. Und ich meine, es ist noch verrückt. Ich meine, der ist Friedrich Merz ist wirklich alte CDU, das ist ein Transatlantiker, der hat auch in gewissen Organisationen mitgemacht, wo da wirklich die Beziehung zwischen Amerika und Deutschland immer gepflegt haben. Dass der so Blödsinn sagt, ist schon hart. Was man aber auch wieder muss sagen, Dominik, ich muss sagen, die 500 Milliarden, die die Deutschen jetzt ausgeben müssen für Infrastruktur und Rüstung, ja, eigentlich schon dringend nötig. Also sie müssen es eigentlich machen. Ich hätte jetzt die Schuldenbremse auch lieber eingehalten, aber eigentlich, also Deutschland ist am Abgrund. Das sind sowieso, sie müssen schauen. Und was auch noch pervers ist, ich habe es vorher gesagt, der Trump hilft denen, das jetzt durchzubringen. Das Gleiche ist, falls der Trump wirklich das anbringt, dass der Krieg aufhört, dann gehen auch die Energiepreise wieder runter in Deutschland, oder? Dann fangen sie nämlich wieder an, Öl und Gas bei den Russen zu kaufen. Relativ schnell.
Ja, darum sollte Herr Merz eher Donald Trump das Dankeschön sagen. Ich bin ja fast sicher, der Donald Trump erinnert ihn dann einmal daran, oder? Also, und er muss dann ähnlich wie der Herr Zelensky irgendwelche Tweets rauslassen und siebenmal Danke sagen. Das ist dann, ja, ich bin völlig bei dir. Deutschland braucht das Geld. Ich glaube einfach, im sicherheitspolitischen Bereich langt es nicht. Also es ist dann nicht so, dass die deutsche Armee nächstes Jahr deswegen irgendwie gut ist. Das Problem jetzt in der geopolitischen Lage in Europa schätze ich immer noch sehr schwierig ein, weil Deutschland wird ja nicht in der Ukraine irgendwie etwas machen. Das machen die Europäer sowieso nicht. Ich erachte das trotzdem als sehr schwierige Situation. Und bei der Infrastruktur, ich meine, ist klar, Deutschland braucht das. Frage mal die mit den Lastwagen durch die rollende Landstraße wetten, oder? Das ist ja in der Schweiz eigentlich kein Problem. Aber kaum bist du hinter Basel, oder? Fangen die Probleme an mit Gleisen, die es entweder nicht gibt oder die kaputt sind. Und ich meine, ich weiss nicht, ob denn das im Paket drin ist. Ich habe jetzt das nicht gesehen. Aber Deutschland ist infrastrukturmäßig wirklich ein Problem. Es ist nach der Energiepreise, glaube ich, das zweitschlimmste oder noch die Regulierung, das drittschlimmste Problem von der deutschen Wirtschaft.
Ja, die Schulen sind ja noch kaputt, also kann man dann auch gut sagen. Die Schulen sind ja noch kaputt. Nein, Deutschland ist ein Sanierungsfall und von dem her, sie brauchen Geld und sie können sich es auch leisten. Ich meine, Deutschland ist letztlich natürlich immer noch genug solid, muss man auch ehrlich sein, sie sind natürlich nie so verschuldet, wie zum Beispiel Amerika, muss man dann auch noch sagen. Weil das ist auch etwas, was vergessen geht. Der Trump muss den Krieg auch beenden, weil sie nämlich kein Geld mehr. Die Amerikaner können sich das schlicht auch nicht leisten. Sie sind so hoch verschuldet, dass sie heute jeden zehnten Dollar von ihren Steuereinnahmen sie ausgeben für Zinsen, für Zinsdienst. Und es ist jetzt mittlerweile so, das erste Jahr war, das letzte Jahr, wo die Amerikaner mehr für den Schuldendienst zahlen als für die Verteidigung. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nach dem Neil Ferguson, ein britischer Historiker, britisch-amerikanischer Historiker jetzt mittlerweile, ist das eigentlich immer ein Zeichen vom Niedergang von einer Supermacht, wenn eine Supermacht eben mehr Zinsen muss zahlen, als dass sie überhaupt kann für Waffen ausgeben. In dem Sinn, das ist es heute Bern einfach von dem politischen Escher-Mittwoch aus dem Entli-Buch. Dominik Feusi und Markus Somm, nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, würde uns freuen. Danke vielmals, wenn ihr die Art von Journalismus unterstützt. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Das ist ganz wichtig. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch